Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Heute Mittag gab es Großes zu verkünden in Stockholm.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai for his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art.
Ja, der diesjährige Literaturnobelpreis geht an den ungarischen Autor László Krasznahorkai für sein überwältigendes und visionäres Werk, das inmitten eines apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftigt, so sagt es die schwedische Akademie. Inzwischen hat sogar Viktor Orban auf Facebook gratuliert. László Krasznahorkai schreibt düstere, wuchtige Romane, aber sein Menschenbild, das sagt er selbst, ist milder geworden.
Ich bin ein alter Mann geworden und relativ alter Mann geworden, okay. Und ein relativ alter Mann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders. Besonders mit mehr Sympathie. Oder ich sehe in diesem Charakter, die auch sehr lächerlich oder gefährlich sind, ich sehe diesen Charakter auch mit einer gewissen, ich kann Entschuldigung geben für sie.
László Krasznahorkai ist der diesjährige Literaturnobelpreisträger. Wir sprechen gleich über diese Entscheidung. Und wir besuchen die Grundsteinlegung für das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig. Heute konnte sie nach langer Verzögerung endlich stattfinden. Außerdem schauen wir beim wiedereröffneten und renovierten Käthe-Kollwitz-Museum in Köln vorbei und gehen in Hamburg ins Theater. Da inszeniert Christoph Marthaler Texte von Elfriede Jelinek. Das alles heute in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute Mittag war es soweit. Die schwedische Akademie in Stockholm hat verkündet, wer den diesjährigen Literaturnobelpreis bekommt und damit die bedeutendste literarische Auszeichnung der Welt. Es ist der ungarische Autor László Krasznahorkai. Der große Lichtausmacher am Ende des Jahrtausends, so hat ihn die Süddeutsche Zeitung einmal genannt, und für Susan Sontag war er der Meister der Apokalypse, vergleichbar mit Gogol und Herman Melville. Düster, mystisch, durchsetzt von feinem Humor und drastischen Szenen, so sind seine Romane, und seine Sätze kommen auch sehr oft ohne jeden Punkt aus. Sie hören nicht auf. Warum das so ist, das hat László Krasznahorkai mal so erklärt.
Wenn ich schreibe, also wenn ich eigentlich höre diese Geschichte, habe ich eigentlich keine Zeit, einen Punkt zu benutzen, weil die ganze Monolog-ähnliche Text, aber dieser Monolog ist ein verrückter Monolog, und wenn wir daran denken, dass wenn wir etwas sehr Wichtiges sagen wollen, können wir nicht ganz mit kaltem Kopf hübsche Sätze benutzen und verteilen unseren Wunsch, etwas zu sagen, zum Beispiel auch über der Welt, über das Ich liebe dich oder warum liebst du mich nicht und so weiter. Wenn wir in einer sogenannten normalen Ekstase sind, brauchen wir absolut keinen Punkt mehr.
László Krasznahorkai, der 72-Jährige, der heute vor allem in Ungarn lebt, aber auch lange in Berlin zu Hause war, hat seinen Debütroman Satanstango 1985 herausgebracht und seitdem ein reiches Oeuvre erschaffen. Dafür wird er jetzt mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Die Akademie sprach in ihrer Begründung von einem überwältigenden und visionären Werk, das inmitten eines apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftigt. Was genau macht diesen Autor und sein Werk aus? Das können wir jetzt besprechen mit der ungarischen Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Soziologin Noémie Kisch. Schönen guten Abend, Frau Kisch.
Guten Abend, ich freue mich sehr.
Was war Ihr erster Gedanke, als Sie heute Mittag erfahren haben, dass László Krasznahorkai den Literaturnobelpreis erhalten hat?
Ja, ganz ehrlich, es war eine riesige Überraschung, weil wir in Ungarn Literaten, Autoren und Autorinnen schon seit Jahren immer wieder gewartet haben, dass unsere Autoren wie Krasznahorkai oder Peter Nádas oder früher auch Esterházy, dass wir einmal vielleicht einen Nobelpreis bekommen werden, weil diese Literatur hat so viel Wirkung ausgeübt in der Weltliteratur. Aber jetzt, heute, war ich unterwegs bei Zahnarzt und so, und ich habe gar nicht mehr an den Nobelpreis gedacht. Und deshalb ist es für mich jetzt eine riesige Überraschung und ich freue mich sehr, weil das hat Krasna Horkai und die ungarische Literatur und seine Texte, seine Bücher sehr, sehr verdient.
Sie haben Laszlo Krasna Horkai auch persönlich bei Veranstaltungen erlebt, ihn mehrmals getroffen. Was war da Ihr Eindruck von dieser Persönlichkeit? Wir haben ihn ja gerade auch sprechen gehört auf sehr charmante Weise. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Ich kenne ihn. Ich bin sogar befreundet ein bisschen mit seiner Tochter. Mhm. Das ist aber eine andere Geschichte, weil wir in der Nähe voneinander wohnen, in der Nähe von Budapest. Und sie freut sich auch sehr heute. Ich habe mit ihr schon gesprochen. Also Laszlo Krasna Horkai habe ich das erste Mal eigentlich getroffen, als ich in Konstanz an der Uni studiert habe. Also nach der Grenzöffnung und deutsche Vereinigung durfte ich mit der die Stipendium in Konstanz studieren. Und dort war er in Schaffhausen und hat gerade sein neues Buch Krieg und Krieg vorgestellt. Und dazu gehörte eine Filmaufführung von Belatar, Schatans Tango, 7 Stunden lang. Mhm. Und ich war so gefesselt mit meinen deutschen Freundinnen und Schweizerinnen und Dozenten von der Uni, dass wir wirklich 7 Stunden lang diese Film von Belatar angeschaut haben. Und dann habe ich angefangen, Krasna Horkai zu lesen.
Dann sprechen wir mal über sein Schreiben. Da ist der Debütroman, den Sie schon erwähnt haben, Satans Tango, auch verfilmt von Belatar. Da kommen wir noch mal drauf zu sprechen. Gleich ein Hauptwerk zu Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Andere Romane müssen wir nennen, sind die Melancholie des Widerstands oder ein langer Titel, Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss. Wie würden Sie seine Literatur beschreiben für alle, die noch kein Buch des Autors gelesen haben? Es wird jetzt viel von dem apokalyptischen Weltgefühl gesprochen in der Würdigung des Autors. Sind das alles sehr düstere Bücher?
Düster und leidenschaftlich. Also alles sind drinnen. Also wie wir das gerade von dem Autor selber in seinem Ton gehört haben, dass er ein leidenschaftlicher Schreiber ist und auch ohne Ende kann er über seine Gefühle auch düstere, etwas negative, positive, leidenschaftliche Gefühle schreiben. Apokalypse ist ein gutes Wort. Es ist eher, glaube ich, sehr amerikanisch für mich, weil hier in Ungarn, in der ungarischen Literatur, ist diese Pusta und Düstersein und diese apokalyptische, dieses melancholische, dass wir auf den Messias warten in unseren Dörfern und kleinen Städten. Also wir sind da sehr gewohnt von Móri Zsigmond und die ganze ungarische Prosa-Tradition und Romantradition ist seit dem 19. Jahrhundert darauf aufgebaut. Und Laszlo Krasna Horkai steht ja sehr stark in unserer klassischen Prosa-Literatur und Prosa-Romane. Aber er ist was Besonderes, glaube ich, auf der Weltbühne der Literatur. Wie Sie das genannt haben, wegen seiner langgesetzten, leidenschaftlichen, aber düsteren Beschreibung einer Gesellschaft, die eine melancholische Lebensart hat und wartet und die Menschen sind ausgeliefert. Ausgeliefert und es gab Diktaturen in Ungarn, es gibt immer eine schwere Politik und eine soziologische Besonderheit auf dem Lande. Und Laszlo Krasna Horkai kommt aus dieser Alföld, das ist Süde. Das ist Südungarn, also heute serbische, rumänische und ungarische Grenzgebiet. Und das sieht man sehr stark in seiner Literatur, was sehr speziell ungarisch ist.
Sie haben es schon erwähnt, er ist wohl der erste Literaturnobelpreisträger, der mit seinen Drehbüchern auch Filmgeschichte geschrieben hat. Er hat immer wieder eng mit dem ungarischen Regisseur Belatar zusammengearbeitet, etwa bei Die Werkmeisterschen Harmonien, Das Turiner Pferd und eben bei Satans Tango. Sie haben es erwähnt, ein 7-stündiger Schwarz-Weiß-Film. Wie wichtig ist dieser Aspekt bei seinem Schaffen? Die Filme haben ja auch zu seinem Ruhm international stark beigetragen, oder?
Ja, natürlich. Diese Filme sind sehr bedrückend und gleichzeitig auch sehr spannend, mit wirklich so lang geschnitten, wie Krasna Horkai seine Sätze erfasst. Also so langer Schnitt, lange Beobachtung von dem Kamera und Krasna Horkai mit seinen langen Sätzen über die Figuren, über diese öde Welt, wo Einzelhäuser auf dieser ödelischen Landschaft da ist und Schwarz-Weiß-Bilder wie so das Kamera und auch wie seine literarische Texte. Ich würde das auch nochmal betonen, dass dieses filmische Rhythmus hat Belatar sogar noch monumentaler gemacht und noch mehr dazu beigetragen. Allerdings auch viel Humor, diese Leidenschaft, und das wechselt immer wieder. Also Ironie, Humor und das eigene Schicksal und Auslieferung der Menschen, die sehr, sehr schöne Kleidungen tragen, Und es regnet immer, nicht? Also das wird auch immer gesagt. Also das ist Melancholie, wie erreicht man im Kunst Melancholie, dass es regnet, dass es schwarz-weiß ist und es gibt keinen Ausgang. Aber trotzdem im Kunst, wenn wir Beobachter sind oder Leser oder auch Autoren, wir sind sehr angetan von solchen Momenten. Und wenn das noch ausgeblendet wird, das wird natürlich klassische und hervorragende Literatur und Film zusammen. Und das hat sehr viel beigetragen und sehr bekannt gemacht, László Krasznahorkai. Und ich finde, das passiert sehr selten in Kunst, dass so ein Autor und ein Filmemacher kommt und irgendwelche aufeinander Beobachtungen macht und wirklich großartige Filme aus Literatur entstehen. Weil wir kennen natürlich viele Gegenteile, wo das nicht klappt oder wo das gar nicht geschafft wird. Und für die Berühmtheit von László Krasznahorkai hat viel der ungarische Kunstfilme und überhaupt ungarische Film beigetragen. Also Film und Literatur, die haben immer miteinander gegangen in den 80er Jahren. Und Csátor Tangó, der Roman ist aus den 80er Jahren, das ist Kádár-Zeit, das ist sozialistische Diktatur in Ungarn, also vor der Wendezeit. Und das trägt auch sehr viel noch bei, nicht? Das ist das gespannte Gulasch-Kommunismus, wo man gar nicht mehr leidenschaftlich war in diesem Hinsicht, dass man das gar nicht mehr geglaubt hat in diesem politischen System. Und das kann man auch landschaftlich mit Landschaftsbildern, mit Figuren, mit Schicksalen sehr gut beschreiben, also wie ein Land so sich reflektiert. Also das ist sehr reflektiertes Literatur auch.
Gerade seine früheren Bücher sind ja ein Blick auf den Osten Europas, auf Ungarn, die ungarische Provinz, wie Sie gesagt haben, das Vergehen des Staatssozialismus, gerade auch in Satans Tango. Dazu hat sich László Krasznahorkai einmal so geäußert.
Es gibt ein Ungarn, was für mich existiert. Und in diesem Sinne kann ich das sagen, dass Ungarn, worüber ich schreibe, gehört nur zu mir. Aber wenn ich mit verschiedenen Ungarn kenne und ungarische Leute treffe, merkwürdigerweise sprechen sie sehr oft, besonders nach dem Satan-Tango, also sagen sie, das ist ein absolut perfektes Bild über Ungarn.
László Krasznahorkai ist erst der zweite ungarische Autor nach Imre Kertész, der den Literaturnobelpreis erhalten hat. Was bedeutet das für Ungarn, für das Ungarn unter Viktor Orbán heute?
Ich glaube, erstmal ist man sehr, sehr froh und ich hoffe, dass es nicht viel diskutiert wird, weil wir sind einig, glaube ich, in der Kunstszene und auch in der Kulturpolitik, dass er ein großer Autor ist. Wichtig ist bei László Krasznahorkai, dass er offen und mutig immer wieder ungarische Politik kritisiert hat. Auch vielleicht westliche Politik. Wir haben eine sehr entspannte Zeit zurzeit auch in Europa. Er ist ein sehr europäischer, sehr politischer Autor in seinen Essays und Aussagen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dass er auch sehr ästhetisch ist, also sozusagen diese artistische Literatur macht. Ich hoffe, also meine Freude ist deshalb so, weil wir wirklich seit 10 Jahren sehr selten ausgezeichnet worden sind. Ungarische Autoren werden immer wieder diskutiert, wie sie zu Politik stehen, wie sie sich Politik geäußert haben, ob sie sich richtig geäußert haben, ob sie sich richtig gegen die europäische Politik sind oder für die europäische Politik sind. Und ich finde, Kunst hat eine Autonomie. Und das ist sehr wichtig, dass Kunst kann man nicht mit politischen Begriffen gleich messen. Und Souveränität hat er auch erreicht. Und das ist auch eine Auszeichnung für Krasznahorkais Souveränität. Und ich glaube, wie ich das heute die Reaktionen in den ungarischen Medien gesehen habe, dass alle Autoren aus allen Seiten und Städten freuen sich total, weil die Ungarn hatten wirklich in diesen letzten 10 Jahren dieses Unterdrückungsgefühl, dass wir nicht so oft zu Festivals eingeladen sind, dass wir zu Buchmessen immer weniger präsentiert worden sind und dass wir auch in Leipzig, wir warten schon seit Jahrzehnten darauf, dass wir einmal Gastland sein können, dass unsere Literatur im Mittelpunkt stehen könnte. Und es könnte man vielleicht auch einen Schein werfen, ein Licht werfen auf die ungarische zeitgenössische Literatur. Und dafür freuen wir uns natürlich Autoren, aber das ist vielleicht heute nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass er mit seiner Literatur diesen Nobelpreis bekommen hat.
Die Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Soziologin Noemi Kisch, ganz herzlichen Dank, dass Sie mit uns auf diese Auszeichnung geschaut haben.
Bitte schön und ich bedanke mich für das Gespräch.
Die Werke von László Krasznahorkai sind in der deutschen Übersetzung im S. Fischer Verlag erschienen und werden in den kommenden Tagen sicher nachgedruckt werden müssen. Wir bleiben bei den Literaturnobelpreisträgern oder besser gesagt bei einer Literaturnobelpreisträgerin. Am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gab es heute Abend nämlich eine Premiere, Mein Schwanensee. Klar, der erste Gedanke ist das Ballett von Tschaikowski, aber nein, gespielt wurden Texte von Elfriede Jelinek und inszeniert hat Christoph Marthaler, der Spezialist für sanftes, kauzig verschrobenes Musiktheater. Worum ging's? Offenbar durchaus um die Welt der Musik, der Opern, der Dirigenten und des Balletts. Es klang heute Abend jedenfalls so.
Eben stehe ich vor dem Portal des Opernhauses von Weltgeltung. Ich bin ganz allein. Die Musik hat mich dazu gemacht. Ich stehe im Regen und sehe die Ferne. Und zu meinem Sportwagen, den ich aus den Staaten herübergebracht habe, hinüber.
Meine zarte Kenntnis nimmt sich verloren aus in dieser Weite. Meine Haare sind blond und feucht. Ich bin todmüde von der Anstrengung des anstrengenden Tanzens.
Wo müssen Sie denn hin? Sie kleines, verlorenes und winziges.
Zum linken Seineufer. Dort ist meine kleine mit Stilmöbeln eingerichtete Dassonnière.
Hallo, du süße Klingelfee.
Ja, eine süße Klingelfee heute Abend in Christoph Marthalers Inszenierung von Mein Schwanensee am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Unser Theaterkritiker Michael Lages war dabei. Schönen guten Abend, Herr Lages.
Hallo,
guten
Abend.
Also wie viel Schwanensee-Ballettbezüge gab es denn da heute Abend?
Ganz, ganz wenige. Tatsächlich ist diese junge Balletttänzerin, die da gerade eben aufgetreten ist und mit einem berühmten Dirigenten, der auch wesentlich in den USA zu Hause ist, sozusagen ein kleines Techtel und Mächtel anfängt. Das ist die einzige im engeren Sinne Tänzerin an diesem Abend. Das spielt Josephine Israel. Das sind drei Paare, die sozusagen ein bisschen sowas Ähnliches wie Inhalt stiften. Das ist dieses eine Paar, das ist dann der Flieger Lindbergh, der mit dem Atlantikflug, und seine Frau, die sich gleichzeitig nicht trennen wollen, weil er endlich diesen großen Erfolg des Atlantikflugs haben muss und dann aber irgendwie dann doch trennen wollen. Also sehr, sehr vertrackt und verwirrend. Und dann taucht auch noch Tarzan auf.
Aha.
Ja, und Tarzan teilt uns im Wesentlichen mit. Tarzan ist der Pianist des Abends, Bendix Ditlevsen, teilt uns mit, dass er mit Jane in letzter Zeit emotional ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat. Das sind aber tatsächlich nur so kleine Rahmenstiftereien. Tatsächlich sind wir zwar bei Elfriede Jelinek zu Hause, aber bei sehr, sehr frühen Texten. Also wer sich mit Jelinek nicht auskennt, wird an dem Abend mit Sicherheit gar nichts wiedererkennen. Das sind lyrische Versuche aus den mittleren 60er Jahren. Ist sie gerade 20 gewesen und sozusagen noch weit weg von der Weltkarriere, die zum Literaturnobelpreis geführt hat. Und diese drei Paare sind entnommen einem Text, der hat wirklich einen schönen langen Titel und heißt Ballade von drei wichtigen Männern sowie dem Personenkreis um sie herum. Ist 1971 entstanden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Nichts an diesem Abend ist sozusagen typisch Jelinek. Und alles ist sozusagen auf einer, wie soll man sagen, Forschungsstufe. Was hat diese weltberühmte Autorin denn geschrieben, als sie noch ganz jung war?
Und das Ganze ist ja der dritte Teil einer Art Rückzugstrilogie über Künstlerinnen und Künstler, die Christoph Marthaler inszeniert hat, die sich in Innenräume zurückgezogen haben. In den früheren Abenden ging es um Emily Dickinson und Friedrich Hölderlin. Ist das dann sozusagen der auch aktuelle Bezug zu Elfriede Jelinek, von der wir ja wissen, dass sie sehr zurückgezogen lebt?
Ja, das ist aber, ich tut mir schrecklich leid, aber das ist irgendwie eine dramaturgische Krücke. Hölderlin, der Turm, ja, ja, Emily Dickinson, das einsame Gehöft in Amherst und nun also Elfriede Jelinek in ihren einsamen Wohnungen in München und Wien, kann man so sehen, kann man so zusammenstellen. Es ist aber vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich die viel interessantere Klammer, es sind literarische Entdeckungen. Also auch Emily Dickinson, den Abend habe ich vor 2 Jahren auch gesehen, nee, ist sogar schon länger her, da ist auch vieles vollkommen unbekannt gewesen. Was wir heute sehen von Elfriede Jelinek, die Texte sind auch vollkommen unbekannt.
für ein paar Spezialisten werden eventuell das eine oder andere erkennen, wie schon gesagt. Aber tatsächlich begeben wir uns mit diesem Abend auf Neuland und nicht auf in dem Sinne, dass wir eine Geschichte mit Jelinek erzählen, sondern dass wir das Unverbundene, das Unzusammenhängende von Jelinek in verschiedenen Darreichungsformen hat. Ich erinnere mich immer an diesen schönen Satz von dem Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch, was sein Job sei, Unzusammenhänge, Zusammenhänge zusammenzuhängen. Mhm. Und so ähnlich ist dieser Abend. Also er verbindet und montiert, wie immer bei Marthaler, tausenderlei Beispiele von etwas, was Jelinek ist, was Musik ist, also die Klingelfee ist aus einer Operette von Robert Stolz, wusste ich auch nicht, musste ich nachschlagen. Und das alles ist sozusagen ein Puzzle. So ist es aber sehr, sehr häufig bei Marthaler.
Und bei Christoph Marthalers Inszenierungen ist ja der Raum immer besonders wichtig. Diese atmosphärischen Wartesäle, diese aus der Zeit gefallenen Orte für aus der Zeit gefallene Figuren. War das heute so, wie man es kennt?
Ich glaube, die leeren Betonwände des Malersaals am Schauspielhaus sind auch in all diesen drei Inszenierungen vorgekommen. Und sie bilden sozusagen das Grundmuster. Außerdem ist eine Kanzel reingeschoben. Kein Mensch weiß warum, vielleicht weil Elfriede Jelinek die Jugend in Klosterschulen verbracht hat, who knows, kann sein. Rechts steht ein Klavier, links steht ein Klavier. Auf die gesamte Bühne verteilt sind so Hanteln, so Gewichtheberteile, ne? Also große, richtig schwere. Ist für eine schöne Pointe gut. Also die Männer, zwei Männer, die sich die ganze Zeit damit abmühen, kriegen die nicht hoch. Und drei Frauen, die das dann auch mal probieren, nehmen sie sozusagen wie in die Hutschachtel mit unter den Arm. Und sozusagen die Kraft wird außer Kraft gesetzt in solchen Momenten. Und die Fantasie wird in Kraft gesetzt. Das sind solche Bilder in den Marthaler-Abenden sehr häufig. Aber sonst kein Zusammenhang. Also ich glaube, wie der Teufel das Weihwasser hatte an diesem Abend der Christoph Marthaler Zusammenhänge gescheut und sich vermieden. Zum Schluss kommt diese berühmte Shout-List von Tears for Fears. Und dazu liegen alle Darsteller auf dem Rücken auf so kleinen Schubkarren, so Rollbrettern quasi, und fahren rückwärts durch den sich immer mehr verdunkelnden Raum zu dieser Schautmusik, hat gar nichts miteinander zu tun, ist aber in der Wahrnehmung fast so verführerisch und durch das Unzusammenhängende aufreizend, wie es eine Castorf-Inszenierung ist. Da braucht man 6 Stunden, um Zusammenhänge zu verstehen. Hier braucht man 1,5, 1,75 Stunden, um Zusammenhänge leugnen zu können und sich einfach darauf zu verlassen, wie sieht das alles zusammen aus? Und das sieht gut aus.
Es sieht gut aus, aber inhaltlich hat sie dann doch nicht überzeugt. Kein so starker Christoph Marthaler Abend.
Das würde ich gar nicht so unterscheiden wollen, dass Abende, die einen deutlich erkennbaren Zusammenhang haben und eine Geschichte erzählen, dass die nun schwächer oder stärker werden. Es geht um die Handschrift. Es geht um die Handschrift, die wirklich immer noch einzigartig Marthaler ist. Es wird im November eine sozusagen eine Art Werkschau geben, weil er nun inzwischen auch schon 30 Jahre am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg arbeitet, wo diese drei Folgen, die wir jetzt vorhin gerade beschrieben haben, Hölderlin, Dickinson und jetzt Jelinek, wo die sozusagen alle am Stück zu sehen sind, man wird feststellen, durch welche Fremdheit sich diese Abende auch immer bewegen. Und das tun sie immer. Sie machen uns immer, sie bringen uns nichts nahe, sie lassen uns fremd den Dingen gegenüber, die der Abend uns zeigt. Aber man wird feststellen, die Methode, die Handschrift, die Art und Weise, wie er das zusammenbaut und zusammenbastelt, wie er Musiken aussucht, das ist immer noch seit ewigen Zeiten sensationell, wie der Mann als Musikdramaturg arbeitet und Stücke aussucht. Also von Tears for Fears, wie gesagt, bis Robert Stolz. Das ist nach wie vor der große Verführungsmoment jedes einzelnen Marthaler Abends, ob mit Inhalt oder ohne, ist mir dann, wenn ich es gesehen habe, eigentlich normalerweise ziemlich wurscht.
Michael Lages, ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Die nächste Vorstellung von Mein Schwanensee findet statt am kommenden Samstag im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Der Germanist und Sprachkritiker Uwe Pörksen ist in der vergangenen Nacht verstorben im Alter von 90 Jahren. Er wurde bekannt mit seiner Analyse politischer Reden und seinen sprachkritischen Studien. Plastikworte, die Sprache einer internationalen Diktatur oder die politische Zunge, eine kurze Kritik der öffentlichen Rede. Romane hat er auch verfasst, Weißer Jahrgang zum Beispiel. Und immer wieder hat er die Politik und die Medien zu einer klareren Sprache aufgefordert. Hier hören wir Uwe Pörksen noch einmal.
Wir leben in einer völlig veränderten Medienlandschaft. Es gibt eine permanente sozusagen Unterhaltung über Politik. Oder Politik ist permanenter Unterhaltungsgegenstand, besonders in Zeiten wie jetzt, Wahlkampf und die Nachfolgezeit. Dieser Funktionswandel hat nach meinem Eindruck dazu geführt, dass die politische Rede auch nicht mehr sozusagen ernst genommen wird. Dass sie gar nicht mehr diese Rolle spielt, dass man aber auch die Möglichkeiten, die sie hat, nicht in der Weise nutzt, wie es möglich wäre. Sie kann den Hintergrund einer neuen Politik deutlich machen. Sie kann die Gründe angeben und diskutieren mit dem Gegenüber. Sie kann plausibel machen, warum das, was man vorschlägt, funktionieren kann. Sie kann die Einwände, die zu erwarten sind, vorwegnehmend diskutieren und besprechen. Das heißt, sie kann einen ganzen Schatz von Argumenten in die Welt setzen. Das kann die gegenwärtige Form der Berichterstattung nicht. Die Berichterstattung ist knapp, ist vor allen Dingen bildlich. Man ist fasziniert durch Gestalten, die irgendwie mit Köfferchen durch die Gänge eilen, kurz aufgehalten werden und dann aufgefordert werden zum 20-Sekunden-Satz.
Der Sprachkritiker Uwe Pörksen ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Und hier sind weitere Kulturnachrichten des Tages.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In die Diskussion über das Gendern schaltet sich der Deutsche Kulturrat ein. Er hat eine Resolution beschlossen, nach der es kein Verbot geschlechtergerechter Sprache in Kunst, Kultur und Medien geben dürfe. Das lasse sich nicht mit der Medien- und Kunstfreiheit vereinbaren. Streit um Wörter und Sprachgebräuche seien ein Kennzeichen öffentlicher Debatten, erklärte der Verband in Berlin. Es gebe auch kein Gebot zur geschlechtergerechten Sprache im Kulturbereich. Anfang August hatte Kulturstaatsminister Weimer in der eigenen Behörde das Gendern mit Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkten oder Unterstrichen untersagt. Außerdem forderte er alle öffentlich geförderten Institutionen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, dieser Linie zu folgen. Der Deutsche Bibliotheksverband schlägt Alarm. Obwohl die öffentlichen Bibliotheken immer häufiger genutzt werden, haben sie immer weniger Geld. Das zeigt eine Umfrage unter 1400 Verbandsmitgliedern, über die das Börsenblatt berichtet. Knapp 30% der Büchereien sind demnach von Kürzungen betroffen, ein Viertel steht unter Haushaltssperre. Insgesamt haben die öffentlichen Einrichtungen auch mehr Besucher. In diesem Jahr kamen über 180 Millionen Menschen in die Bibliotheken. Das waren 50 Millionen mehr als vor 2 Jahren. Dem Bericht zufolge beobachtet der Bundesgeschäftsführer des Verbandes, Holger Krimmer, eine gegenläufige Entwicklung. Bibliotheken böten zwar mehr Leistungen wie Leseförderung, digitale Beratung und soziale Veranstaltungen an. Trotzdem berichten 85%, dass sie finanziell nicht besser oder sogar schlechter ausgestattet werden. Das in den 80ern eröffnete MHKA in Antwerpen ist Belgiens ältestes Museum für zeitgenössische Kunst und eins der angesehensten in Europa. Jetzt steht es vor dem Aus. Die flämische Regierung hat die Auflösung des Hauses angekündigt. Es soll ins zeitgenössische Museum in Gent verlegt werden. Schon vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass ein geplanter Neubau in Antwerpen, der seit fast 10 Jahren in Arbeit war, abgesagt ist. Jetzt regt sich Protest, mehrere Petitionen sind im Umlauf. Das MHKA mit tausenden Objekten soll künftig nicht mehr Museum, sondern Kunstzentrum sein und Ateliers beherbergen. Allein die Idee, Antwerpen seines Museums zu berauben und seine einzigartige Sammlung nach Gent zu verschiffen, klingt einfach chaotisch, sagt ein früherer Kurator. Kulturministerin Genet nennt die Entscheidung Teil einer umfassenden Neuordnung der gesamten Museumslandschaft. Demnach sollen die schönen Künste ihren Schwerpunkt in Antwerpen haben. Zeitgenössisches und Aktuelles kommt nach Gent, in ein neues flämisches Museum. Das Musée in Ostende soll das dritte Leitmuseum werden für belgische Meister und moderne Kunst.
Heute vor 36 Jahren sind in Leipzig 70.000 Menschen auf die Straße gegangen, obwohl bewaffnete Polizei und Armeekräfte in der Stadt aufmarschiert waren. Es war die entscheidende Montagsdemonstration. Sie besiegelte den Fall des DDR-Regimes. Ein Monat später fiel die Berliner Mauer. Daran erinnert die Stadt Leipzig wie in jedem Jahr mit einem Lichtfest. Heute wurde dabei auch der Grundstein für das Freiheits- und Einheitsdenkmal gelegt, das in Zukunft an die friedliche Revolution erinnern soll. Aber mit den Einheitsdenkmälern hat Deutschland bekanntlich so seine Probleme. Und auch hier hat es im Vorfeld jahrelange politische Debatten gegeben. Unser Korrespondent Alexander Moritz war heute Abend in Leipzig vor Ort. Schönen guten Abend, Herr Moritz.
Guten Abend.
Wie lief denn diese Grundsteinlegung heute ab?
Der Grundstein wurde enthüllt. Er lag also schon, war aber verborgen hinter einer Wand aus weißen Demonstrationsschildern. Die wurden dann weggetragen in einer Art künstlerischen Inszenierung. Und was nun zu sehen ist, das ist erstmal nur ein steinerner Sockel im Boden eingelassen, darauf das Datum zu lesen, 1989/10/9. Also das ist das Datum rückwärts gelesen von heute vor 36 Jahren, dem Tag der entscheidenden Montagsdemonstration in Leipzig gegen das SED-Regime. Neben dieser Skulptur erläutern Informationstafeln, was hier noch gebaut werden soll. Das sind weitere Jahreszahlen aus Aluminium mit weiteren entscheidenden Daten der friedlichen Revolution an verschiedenen Orten in der DDR, nicht nur in Leipzig. Darum herum soll ein Park entstehen und darin werden 50 Plakate und Banner aufgestellt aus Edelstahl als Reminiszenz an die Montagsdemonstrationen. Allerdings vollkommen weiß, also ohne Slogans, ohne Forderungen als Projektionsfläche für die eigenen Gedanken. Das wünscht sich heute Abend auch Gesine Oltmanns. Sie ist Leiterin der Stiftung Friedliche Revolution, die diesen ganzen Denkmalprozess in Leipzig organisiert hat.
Dass es eine Ermutigung ist, dass es ein Zeichen dafür ist, dass man große Dinge bewegen und bewältigen kann und verändern kann. Und das wünsche ich mir für dieses Denkmal, dass es immer die Neugier daran weckt, sich selber zu engagieren und sich selber einzubringen für die Demokratie und für die Freiheit.
Oltmanns, heute durchaus emotional, sie war ja selbst Bürgerrechtlerin in der DDR und auch bei den ersten Demonstrationen mit dabei. Die Grundsteinlegung heute wurde eingerahmt von künstlerischen Aktionen, einem deutsch-französischen Jugendchor und in der ganzen Innenstadt Lichtinstallationen. Tausende Menschen haben sich das angesehen.
Und vor der Grundsteinlegung gab es die Rede zur Demokratie. Sie wurde gehalten von der in Tiflis geborenen Autorin, Theaterregisseurin und Dramatikerin Nino Haratischvili. Worauf hat sie sich denn in ihrer Rede konzentriert?
Haratischvili gilt ja als eine bedeutende Stimme Osteuropas, geboren in Georgien, aufgewachsen dann in Deutschland und Georgien. Sie erforscht in ihren Texten immer wieder die Fragilität der Demokratie in den postkommunistischen Staaten Osteuropas, in ihrer Heimat. In ihrer Rede in Leipzig heute, da hat sie ein sehr ernüchterndes Bild gezeichnet. Sie schildert ihren Zweifel an der Demokratie insgesamt. Wie soll ich nicht verzweifeln, hat sie gesagt. Und zwar deswegen, weil sie sich anschaut, dass Trump wiedergewählt wurde, ein Zitat, misogyner, machtgieriger, populistischer Mann, und dass überall in Europa Rechts- und Linksaußenparteien Zulauf haben, obwohl oder gerade weil sie das Spiel Putins spielen und dafür Beifall bekommen. Das alles habe ihren Glauben tief erschüttert an die westeuropäischen Demokratien, die sie immer als Vorbild erlebt hat, als großen Bruder, aber von dem ist jetzt der Lack ab, glaubt Nina Haratischvili.
Die Impfung gegen jede antidemokratische Pandemie scheint bei dem makellosen Bruder nicht länger zu wirken. Und ich frage mich, ob die Erkenntnis, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben den sogenannten Osten westlicher finde als den Westen selbst, mit der Tatsache zu tun hat, dass der Osten zum ersten Mal seinem musterhaften Bruder etwas voraus hat. Dass er womöglich viel klarer begreift, in welch einer Lage sich die Demokratie aktuell befindet, und dass uns Menschen niemals eine Garantie für ein Nie wieder geben kann.
Ihr Tenor, also die westeuropäischen Länder hätten die fundamentale Bedrohung für die Demokratie noch nicht verstanden, auch den russischen Imperialismus noch immer nicht verstanden. Zum Ende appellierte sie dann, die Europäer müssten sich bewusst werden, müssten die Demokratie verteidigen. Und dann nach genau 30 Minuten mit einem sehr abrupten Appell hat sie geendet, be yourself. Seien Sie sie selbst und stehen Sie für Ihre Überzeugungen ein. Dafür gab es großen Applaus in der Nikolaikirche.
Ich habe es schon gesagt, es gab ja jahrelange Diskussionen um das Denkmal. Warum konnte man sich da nicht einig werden und wieso hat es so lange gedauert, bis heute der Grundstein gelegt wurde?
Ja, vorangegangen war eine harte Diskussion an der Grenze zum Schildbürgerstreich, würde ich sagen. Schon 2008 hatte der Bundestag beschlossen, dass neben der Einheitswippe in Berlin auch in Leipzig ein Nationaldenkmal errichtet werden soll für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Die Stadt Leipzig hat sich dann aber maßlos zerstritten, würde ich sagen. Man konnte sich nicht einigen auf den Entwurf. Dann wurde 2014 das ganze Projekt gestoppt. Vor 4 Jahren gab es einen neuen Anlauf mit großem Dialogprozess, Denkmalwerkstatt, Bürgerrat und einer internationalen Jury, die diesen Entwurf, der jetzt gebaut wird, ausgewählt hat. Da gab es im Stadtrat im Frühjahr dann nochmal ein bisschen Diskussionen, Querschüsse aus der CDU. Am Ende haben aber CDU, Grün und SPD sich auf einen Kompromiss geeinigt und jetzt kommt das Denkmal.
Das heißt, jetzt können sich alle auf das Einheitsdenkmal in Leipzig freuen.
Das ist so, wobei die Debatte natürlich nie so ganz vorbei ist. Ich habe auch in den letzten Tagen und auch heute noch Leute getroffen, die gesagt haben, naja, eigentlich brauchen wir das nicht, das ist zu teuer, wir haben schon andere Erinnerungsorte. Ich habe aber auch Menschen getroffen, gerade heute Abend, die sehr beschwingt sind. Ein Mann hat mir erzählt, er hatte damals Angst, auf die Straße zu gehen und er erlebt das jetzt als große Würdigung, dass eben alle auf dieses Denkmal schauen. Der Kulturstaatsminister war da, Wolfram Weimar spricht von einem Denkmal des Mutes. Und wir werden sehen, wie es dann ankommt. Jetzt wird erstmal gebaut, eröffnet werden soll das Denkmal 2029 zum 40. Jahrestag der Friedlichen Revolution.
Alexander Moritz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Nie wieder Krieg. Das ist eines dieser Käthe-Kollwitz-Werke, die fast jeder kennt und es ist ziemlich aktuell. Heute kann man das Plakat wieder auf verschiedenen Demonstrationen auf unseren Straßen sehen. In Schulbüchern findet man immer noch Käthe-Kollwitz-Weber-Zyklus, genauso wie ihre Bilder von Müttern, Arbeitern und von sozialer Verelendung. Und nicht zu vergessen, sie war eine Pionierin, eine erfolgreiche Frau in der von Männern dominierten Kunstszene. Die weltweit größte Sammlung ihrer Arbeiten findet sich im Käthe-Kollwitz-Museum in Köln. 3 Jahre lang wurde es umfassend renoviert. Am kommenden Samstag gibt die Wiedereröffnung mit der Ausstellung Kollwitz neu sehen. Aber was für neue Blicke auf diese so populäre Künstlerin werden da geboten? Mein Kollege Stefan Koldehoff konnte das Käthe-Kollwitz-Museum heute schon für uns besuchen und kann uns davon berichten. Schönen guten Abend, Herr Koldehoff.
Guten Abend.
Also 3 Jahre lang wurde renoviert. Was ist denn da vor Ort erneuert und für die Besucherinnen und Besucher jetzt verbessert worden?
Naja, das sind Sachen, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Da ist zum Beispiel die Lichtanlage erneuert worden. Das heißt, eine Lichtanlage installiert worden. Das Museum ist 40 Jahre alt, in dem die Blätter jetzt tatsächlich direkt beleuchtet werden können. Mit maximal 50 Lux mehr verträgt so eine Papierarbeit nicht. Es ist die Klimaanlage erneuert worden. Es sind minimal Veränderungen an den Räumen vorgenommen worden. Und man hat sich auch zu einer neuen Hängung entschieden. Man hat in Anführungsstrichen nur noch rund 150 Arbeiten gestellt, gehängt, in Vitrinen gelegt. Das ist etwas weniger, als es vorher war. Und das tut der Sammlung richtig gut. Man kann sich auf das einzelne Werk wieder einlassen. Man sieht es bei tollem Licht. Also für Kölner Verhältnisse, da dauert ja eine Renovierung von Kulturhäusern auch gerne schon mal 10 Jahre und die Kosten steigen um 500%, ist das schon auch eine handwerkliche Leistung.
Nun haben wir es schon erwähnt, ein neuer Blick auf Käthe-Kollwitz in neuer Hängung mit einer besseren Konzentration auf einzelne Werke. Aber was wird denn da jetzt in den Mittelpunkt gerückt, auch inhaltlich bei der Betrachtung des Werkes?
Das klingt jetzt so, als würde man da dem Zeitgeist Tribut zollen, aber das ist gar nicht so. Man stellt die Frau und die Mutter und die sozialbewusste Frau und Mutter in den Mittelpunkt dieser Ausstellung, dieser neuen, in Anführungsstrichen, Ausstellung. Sie haben gerade schon die Plakate erwähnt. Käthe-Kollwitz ist ja immer eine Künstlerin gewesen, die nie für stille Kämmerlein gearbeitet hat, sondern die ganz bewusst neben den Zeichnungen und den Aquarellen auch Unmengen von Druckgrafiken geschaffen hat. In den unterschiedlichsten Techniken, da war sie eine Meisterin. Zarte Lithografien, ganz fast grobe Holzschnitte und dann, wie gesagt, auch die Unikate, Tintenzeichnungen, Bleistiftzeichnungen und Aquarelle. Und gerade mit den Plakaten, die in Köln vollständig vorhanden sind, wollte sie auch Wirksamkeit erzielen. Das heißt, sie wollte eine Haltung zeigen, sie wollte sich zu den politischen Fragen ihrer Zeit äußern. Und da geht es dann eben nicht nur um Nie wieder Krieg, da geht es dann zum Beispiel auch um den Abtreibungsparagrafen 218, der 1872 ins Strafgesetzbuch eingeführt wurde. und den sie natürlich als massiven Angriff auf die Freiheit der Frauen verstanden hat. Sie hat das aber dann in anderen Blättern auch begründet. Sie hat gezeigt, wie es den Frauen im Elend ging, wenn sie Kinder bekommen und großziehen mussten, obwohl das gar nicht mehr ging, obwohl das Geld dafür gar nicht da war, obwohl es sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik und natürlich hinterher auch im Nationalsozialismus eine große Armut, viele alleinerziehende Mütter, eine hohe Kindersterblichkeit gibt. Und das sind ehrlich gesagt Blätter, die sind heute 100, 120 Jahre alt. Da sehen Sie im Krankenhaus, wie sich eine Mutter über das Bett ihres Säuglinges beugt. Und das Blatt heißt Abschied. Sie wissen also, dieses Kind ist gestorben. Das sind Zeichnungen, das sind Kunstwerke, die fassen Sie heute noch an.
Auch bei der Vermittlung der Ausstellung und der Kunst werden ja neue Wege beschritten. Was für Angebote macht das Haus da den Besucherinnen und Besuchern?
Also erfreulicherweise geht man damit auch sehr behutsam um. Das heißt, man hat jetzt nicht an jeder Ecke irgendein Display stehen, auf dem man dann irgendwie Touchscreens bedienen kann. Man hat einen Multimediatisch in einen Raum gestellt, und zwar zu dem Grafikzyklus der Weberaufstand. Da kann man nachvollziehen, wie Käthe Kollwitz an diesen Blättern, an diesen Radierungen gearbeitet hat, wie sie verbessert hat, wie sie korrigiert hat, wie sie von der Zeichnung zur Druckgrafik kam, wie sie Schatten verstärkt hat und hinterher doch wieder zurückgenommen. Das können Sie alles virtuell jetzt nachvollziehen. Und es gibt, man muss wissen, dieses Gebäude ist im vierten Stock der Kreissparkasse am Neumarkt in Köln. Sie kommen nur mit dem Aufzug hoch. Es gibt aber im Erdgeschoss, also direkt als Einladung sozusagen, jetzt einen eigenen neuen Vermittlungsraum mit museumspädagogischen Angeboten, sozusagen als Entrée für das, was dann oben zu sehen ist.
Aber wenn jetzt, wie Sie gesagt haben, ja auch der Fokus auf dem weiblichen Blick liegt, wird denn insgesamt ein stärkerer Bezug zu aktuellen Fragen und aufs Heute auch versucht? Wird es bewusst auch in den Mittelpunkt der Ausstellung gerückt? Oder sind die Werke so zeitlos oder so aktuell von sich aus, dass das vielleicht gar nicht nötig ist?
Das geschieht nicht mit dem Holzhammer. Also Sie haben keine Wandtexte, auf denen steht, hier seht ihr die Abtreibungsfrage, heute wieder ganz aktuell, oder nie wieder Krieg, denkt bitte an Israel und Gaza, denkt an Russland und die Ukraine und so weiter. Nein, da haben Sie recht, das ist gar nicht nötig. Diese Zeichnungen, das Elend, das Leiden der Menschen, auch die Stärke, gerade der Mütter, das wird so zeitlos bei Käthe Kollwitz dargestellt. Es ist überhaupt nicht nötig, da ganz explizit drauf hinzuweisen.
Das Museum hat während der Schließzeit auch viele Leihanfragen von europäischen Museen und aus Amerika bekommen. Im letzten Jahr gab es eine große Käthe Kollwitz-Retrospektive im MoMA. Die erste große Retrospektive, die Kollwitz in einem New Yorker Museum gewidmet war und zugleich die größte Ausstellung ihres Werkes in den USA seit mehr als 30 Jahren. Auch in Rotterdam gab es eine große Ausstellung. Kommt daher von dem, was Sie gerade gesagt haben, von dieser Aktualität, das starke Interesse international und vor allem auch vielleicht in den Vereinigten Staaten?
Dazu hat die Direktorin des Museums, Katharina Koselek, heute in der Pressekonferenz auch noch mal gesagt, es gibt international eine unfassbar hohe Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren. Kopenhagen könnte man noch nennen, Zürich. Und sie führt es tatsächlich zum einen auf die gesellschaftlichen Themen, die Zeitlosen, die leider Zeitlosen, Krieg, Pazifismus, weibliche Perspektiven zurück, aber auch, dass bei Käthe Kollwitz eigentlich nie diese Themen selbst, sondern immer der Mensch im Fokus steht. Das heißt, wenn man durch diese Ausstellung geht, dann kann man sich identifizieren, auch heute noch, nach über 100 Jahren mit dem, was da dargestellt wird. Und das merkt man inzwischen auch international. Käthe Kollwitz ist keine deutsche Künstlerin.
Es lohnt sich also der Besuch jetzt umso mehr im neu renovierten Käthe-Kollwitz-Museum.
Ja, das auf jeden Fall, zumal jetzt noch eine ganze Menge neuer Arbeiten dazugekommen sind. Auch das ist Käthe Kollwitz neu sehen. Die Kreissparkasse Köln unterhält nicht nur das Museum, sie finanziert auch immer wieder Neuerwerbungen. Das Ganze hat mal angefangen vor 40 Jahren mit 62 Zeichnungen. Inzwischen ist man bei über 300, bei 500 Druckgrafiken, bei sämtlichen Plakaten, bei sämtlichen Plastiken, die es von ihr gibt. Und da sind jetzt eben nochmal 23 Neuerwerbungen und 8 Dauerleihgaben, unter anderem aus der Familie Kollwitz, mit dazugekommen. Und aus der Familie Kollwitz heißt natürlich, das sind Arbeiten, die der Künstlerin selbst so wichtig waren, dass sie die nie verkauft oder weggegeben hat. Und auch das können Sie jetzt in Köln sehen. In Köln übrigens, weil da die Enkelinnen von Käthe Kollwitz lange gelebt und dann die Stadt gefragt haben, können wir euch das nicht verkaufen, können wir euch unseren Nachlass nicht geben? Und die Stadt Köln konnte sich nicht leisten, aber wie gesagt, das Finanzinstitut dann.
Stefan Kolderhoff, ganz herzlichen Dank.
Ja, gern.
Am Samstag gibt's die Neueröffnung im Käthe-Kollwitz-Museum in Köln nach der dreijährigen Pause mit der Ausstellung Kollwitz neu sehen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Hans von Trotha hat sie für uns aufgeschlagen.
Aufregung im Feuilleton. Es geht um Tiere und um Menschen und um das, was das Tier vom Nichttier unterscheidet. Das kann der Mensch sein, aber auch Soja. In der Frankfurter Rundschau gesteht Stefan Hebel, neulich gab es mal wieder Fleischwurst. Natürlich nur, um gleich zurückzurudern, sonst gäbe es praktisch nie Fleischwurst, anders als früher, als es sowieso immer Fleischwurst gab. Es geht um die europäische Initiative, dass Wurst nur Wurst heißen dürfen soll, wenn Fleisch drin ist, wegen der Verwirrungsgefahr. Unser Bundeskanzler hat sprachlogisch nicht ganz zu Ende gedacht, so argumentiert, eine Wurst ist eine Wurst, Wurst ist nicht vegan. Wie steht es da mit diesem Phänomen, das Stefan Hebel mit einem Beispielsatz aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache auf den Tisch bringt? Hunde haben Würste im Sandkasten hinterlassen. Oder dieselbe Quelle, pfeift der Wind unter der Haustür herein, rollen sie eine alte Decke zusammen und legen die Wurst, da fühlt sich sogar die Redaktion genötigt, in Klammern erläuternd einzufügen, gemeint ist die Decke, innen vor die Tür. Petra Ahne ordnet den Vorstoß in der FAZ kulturhistorisch ein. Wer pflanzenbasierte Nahrung, die sich in Geschmack, Form und Konsistenz Fleisch anzunähern versucht, als weiteren grünen Umerziehungsversuch und Angriff auf Tradition und Verwurzelung ausmachen möchte, schreibt sie, wohlgemerkt in der FAZ, ignoriert die lange Kulturgeschichte der Fleischersatzprodukte. Tofu etwa tat bei seiner ersten schriftlichen Erwähnung 965 bereits, als sei er Fleisch. Der Verwaltungsbeamte der chinesischen Stadt Xinjiang warb mit dem Versprechen auf Scheinlammkoteletts. Bei der Weltausstellung in Philadelphia 1876 wurde Tofu als Ersatz für Fleisch vorgestellt. Wenig später begann John Harvey Kellogg, der Erfinder der Cornflakes, mit Erdnüssen und Getreide zu experimentieren, der erste Fleischersatz für den Massenmarkt. 1937 der erste Burger mit Sojapatty wird serviert, 1953 die Bezeichnung Imitation Meat wird zum Patent angemeldet, 1995 Auftritt des Tofurkey, einer dem Thanksgiving-Truthahn nachempfundenen Tofu-Brotmischung. Nie, so Petra Ahne, haben Fleischalternativen verhehlt, dass sie anstreben, dem gleichzukommen, was sie gerade nicht sind, nicht sein dürfen, totes Tier. Aber Tiere sind ja nicht nur, wenn sie tot sind, Fleisch, sondern, wenn sie noch leben, auch Menschen. Adidas jedenfalls, das lesen wir in der Süddeutschen, und Fotos zweier sportlich elegant gekleideter Rassekatzen sollen das dokumentieren, hat gerade seine zweite Adidas Originals Pet Collection lanciert. Die einen, berichtet Julia Werner, drehen durch, weil es die tierischen Windbreaker, Steppjacken und Tannenbaumschen Tracksuit-Tops mit dem legendären Adidas-Streifen nur in China zu kaufen gibt. Die anderen, Moralaposteln, wegen der Vermenschlichung von Tieren rum. Die Fotos sind natürlich der Hammer, findet die SZ-Autorin. Warum nur China, Adidas, fragt sie stellvertretend für uns und unsere im Modus des Ungestaltseins vegetierenden Haustiere. Allerdings erklärt sie auch, dass nicht jedes Tier sein Outfit zu würdigen weiß. Foxterrier etwa zittern aus Aufregung, was der Besitzer in seiner hilflosen Menschenexistenz als Frieren interpretiert, weswegen das undankbare Tier beim Gassi ausschließlich damit beschäftigt ist, sich das teure Ding an einem Baum oder in einer Hasenleiche abzustreifen. Und, wir lesen in der Süddeutschen, man hat auch schon fette Labradore, deren angezüchtete Spezialität der Eiswassersprung ist, bei 12 Grad Außentemperatur im englischen Garten zu München fast in ihren Barbercapes kollabieren sehen. Das, stellt die SZ-Autorin fest, sei kein Fall von Vermenschlichung, sondern schlicht von Verblödung. Und sie fügt noch hinzu, wer auf keinen Fall ein Adidas Original Tracksuit braucht. Genau, die Katze. Fraglos, findet sie, sehen die beiden Samtpfoten, die für Adidas Modell schnürten, ganz hervorragend in ihren Streifenlooks aus. Aber die unabhängigen Geschöpfe mögen Einschränkungen nicht, was wirklich undankbar ist, weil sie uns ja umgekehrt verkatzen. Muss einem die Verquickung von Anthropomorphisierung und Kommerz Sorgen machen, fragt Julia Werner. Ihr Fazit, bei künstlichen Intelligenzen ja, aber doch nicht bei Tieren.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie mit dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.